Hallo miteinander. Der Roman Die Frau in Weiß von Wilkie Collins aus dem Jahr 1860 ist ein frühes Beispiel des Detektiv- und Kriminalromans und er war einer der populärsten englischen Romane des gesamten 19. Jahrhunderts. Das juristische Interesse ist darin begründet, dass sowohl die Begehung des Verbrechens als auch seine Aufdeckung mit dem damals in England geltenden Erbrecht zusammenhängen. In dem Roman wird deutlich, in welchem Ausmaß das Erbrecht die gesamte Gesellschaftsordnung bestimmen kann. Der Held des Romans ist der 28 Jahre alte Zeichenlehrer Walter Hartwright, der zwei junge Damen auf House Limeridge in Cumberland unterrichten soll. Vor seiner Abreise aus London trifft er eine geheimnisvolle, verängstigte Frau, die ganz in Weiß gekleidet ist. Sie fragt ihn nach dem Weg und er hilft ihr weiter. Sie nennt ihren Namen nicht, erwähnt aber, dass sie in ihrer Kindheit eine glückliche Zeit auf House Limeridge verbracht hat. Später erfährt Hartwright, dass die Frau aus einer Irrenanstalt geflohen ist. Der Herr von House Limeridge ist Frederick Fairley, ein zurückgezogen lebender, egozentrischer und hypochondrischer Sonderling. Er ist Vormund der schönen Tochter seines verstorbenen Bruders, Laura Fairley. Außerdem wohnt ihre Halbschwester Marion Helcombe im Haus, die zwar nicht so gut aussieht, aber sehr intelligent und resolut und zugleich Laura innig verbunden ist. Gemeinsam finden Walter und Marion heraus, dass die Frau in Weiß Anne Catherick ist, eine ehemalige Schülerin der Mutter von Laura und Marion. Anne hat große Ähnlichkeit mit Laura. Walter und Laura verlieben sich ineinander. Doch Laura war durch ihren verstorbenen Vater schon Sir Percival Glyde als Gattin versprochen worden. Als Marion von der Liebe zwischen Laura und Walter erfährt, fordert sie diesen zum Verlassen von House Limeridge auf. Kurz vor seiner Abreise erhält Laura ein anonymes Schreiben, in dem sie dringend davor gewarnt wird, Sir Percival zu heiraten. Walter gelingt es, die anonyme Briefschreiberin als Anne Catherick zu identifizieren, und erfährt von ihr, dass Sir Percival Glyde zur Verdeckung eines furchtbaren Geheimnisses dafür gesorgt hatte, dass sie zwangsweise in die Irrenanstalt eingewiesen worden war. Da Hartwright auf dieser Grundlage nichts gegen Sir Percival vorbringen kann und die Aussichtslosigkeit seiner Liebe zu Laura erkennt, verlässt er House Limeridge. In den Verhandlungen über den Ehevertrag waren einige Aspekte unstrittig. Die Erbfolge beim Grund und Boden war zwar ziemlich kompliziert, aber rechtlich weitgehend festgelegt. Mangels männlicher Erben würde Laura das Eigentum nur in der Form der lebenslangen Nutznießung und ohne Verfügungsbefugnis erhalten. Das Volleigentum würde erst einem Sohn von ihr zufallen. Daher hatte Sir Percival, wenn er Laura Fairley heiratete, nach Frederick Fairleys Tod folgende Vorteile. Erstens, ein Jahreseinkommen von 3000 Pfund, zu Lebzeiten seiner Frau mit ihrer Genehmigung, nach ihrem Tod, falls er sie überlebte, aus eigenem Recht. Und zweitens, Limeridge als Erbe für seinen Sohn, falls er einen hatte. Der Kern des Problems waren die Laura testamentarisch vermachten 20.000 Pfund, die heute deutlich mehr als 2 Millionen Euro entsprechen. Dazu erklärt der Rechtsanwalt: Dieses Geld war uneingeschränkt Miss Fairleys persönliches Eigentum, sobald sie das 21. Lebensjahr erreicht hatte. Die künftige Verfügung darüber hing allerdings von den Bedingungen ab, die ich im Ehevertrag für sie herausholen konnte. Mein diesbezüglicher Vorschlag lautete kurz gesagt wie folgt. Die Zinsen des Kapitals sollten der künftigen Lady Glyde auf Lebenszeit zufließen und nach ihrem Tode dem Witwer ebenfalls auf Lebenszeit. Das Kapital dagegen sollte den Kindern aus dieser Ehe zufallen. Blieb Lady Glyde kinderlos, so sollte sie über das Kapital auch testamentarisch verfügen können, für welchen Zweck ich ihr das Recht vorbehielt, ein Testament zu machen. Hier kurz zusammengefasst dessen Bestimmungen, so wie ich sie mir vorstellte. Starb sie kinderlos, sollten ihre Halbschwester, also Marian, und sonstige Verwandte oder Freunde, denen sie etwas hinterlassen wollte, nach dem Tod Sir Percivals das Kapital so unter sich aufteilen, wie sie es testamentarisch festlegte. Hinterließ sie jedoch keine Kinder, so stand natürlich deren Interesse über allen anderen. Das also war mein Vorschlag, und jeder, der ihn liest, wird mir beipflichten, dass er allen Beteiligten Gerechtigkeit widerfahren ließ. Demgegenüber besteht Sir Percival Glyde darauf, dass für den Fall, dass er Lady Glyde überlebt und keine Kinder vorhanden sind, das Kapital an ihn fällt, mit der Konsequenz, dass Laura über die 20.000 Pfund testamentarisch nicht verfügen dürfte und ihre geliebte Halbschwester gar nichts erhalten könnte. Der Anwalt betrachtet das als große Dreistigkeit und setzt sich im Ergebnis allerdings vergeblich für Lauras gerechte Ansprüche bei ihrem Vormund ein. So findet die Hochzeit zwischen Sir Percival Glyde und Laura Fairley, nunmehr Lady Glyde, statt und das Paar geht anschließend auf eine halbjährige Hochzeitsreise nach Italien. Auch nicht schlecht, wenn man dem Adel angehörte damals. Walter Hartwright schließt sich, um Laura zu vergessen, eine Expedition nach Honduras an. Nach der Rückkehr von der Hochzeitsreise richten sich das Paar und Marian Hercombe auf Sir Percivals Familienanwesen in Hampshire ein. Jetzt zeigt Sir Percival mehr und mehr sein wahres Gesicht. Er ist jähzornig, brutal zu den Angestellten und lieblos zu seiner Frau. Er versucht, Laura zu einer Unterschrift unter ein Dokument zu drängen, dass er sie mit der Begründung nicht vorher lesen lässt, es handelt sich um eine Formalität, die sie als Frau ja sowieso nicht verstehen würde. In Wirklichkeit hat er enorme Schulden und will die sofortige, alleinige Verfügungsbefugnis über die 20.000 Pfund des persönlichen Eigentums seiner Frau bekommen. Als dies misslingt, weil Laura mit Unterstützung ihrer Halbschwester sich weigert und als auch die Frau in Weiß wieder auftaucht, die Sir Percivals Geheimnis, das ihn ruinieren würde, aufzudecken droht, arrangiert ein Freund von Sir Percival einen Identitätentausch, nachdem Laura und Anne nach London gelockt worden sind. Danach erscheint Anne als Lady Glyde und diese als Anne Catherick. Auf diese Weise kann nämlich Laura wieder in die Irrenanstalt zurückgebracht werden. Die wirkliche Anne stirbt infolge der Ereignisse an ihrem angeborenen Herzleiden und wird jetzt natürlich unter dem Namen Lady Glyde in Haus Limeridge bestattet. Sir Percival erbt das gesamte persönliche Eigentum seiner Frau. Im zweiten Teil des Romans geht es um die Wiederherstellung der wahren Identität der angeblichen Anne Catherick als Lady Glyde und die Aufdeckung des an ihr begangenen Verbrechens. Der heimgekehrte Walter Hartwright trifft Marian und Laura, die inzwischen von ihrer Halbschwester durch Bestechung der aufsichtführenden Wärterin befreit worden war, sich aber durch alles, was sie durchgemacht hatte, so verändert hatte, dass sie von ihrem Onkel dem inzwischen debilen Onkel, nicht wiedererkannt wurde. Mit wahrer Detektivarbeit, mit der Befragung von Zeugen und der Einsichtnahme in Dokumente, gelingt es Walter zu beweisen, dass Lauras Reise nach London erst nach dem Datum auf der Todesurkunde stattgefunden hatte und sie daher nicht die Verstorbene sein konnte. Im Zuge seiner Nachforschung entdeckt er auch das Geheimnis von Sir Percival. Dieser hatte einige Jahre vorher das Heiratsregister in der Kirche seiner Heimatgemeinde in der Weise gefälscht, dass er eine fingierte Heirat seiner Eltern eingetragen hatte. In Wahrheit war er uneheliches Kind und hatte daher weder Anspruch auf das Erbe noch auf den Titel Baron seines Vaters. Beim Versuch, das Kirchenbuch zu vernichten, fängt die Sakristei Feuer und Sir Percival Glyde kommt darin um. Hartwright findet auch heraus, dass Anne Catherick das uneheliche Kind von Lauras Vater war, woraus sich die den Identitätentausch ermöglichende große Ähnlichkeit ergab. Nach einigen weiteren Verwicklungen kommt es dann schließlich zum Happy End. Walter Hartwright und Laura Fairley heiraten und bekommen einen Sohn, den Erben von Limeridge. Das Erbrecht verursacht große Ungleichheiten zwischen den Menschen. Wer erbt, braucht sich nicht mehr um seinen Lebensunterhalt zu kümmern, muss nicht mehr arbeiten und hat eine viel größere Möglichkeit als die anderen Menschen, sein Leben frei und selbstbestimmt zu gestalten. Diese Ungleichheit lässt sich deshalb nicht, jedenfalls nicht glatt beseitigen, weil es ein tiefsitzendes Bedürfnis der meisten Menschen ist, ihren Kindern möglichst viel von sich mitzugeben. An eigenen Wertvorstellungen und Gedanken, aber auch an materiellen Dingen, wie Haus und Hof, Geschäft und Betrieb, Hab und Gut. Das Erbrecht anerkennt und schützt dieses Bedürfnis. Unter dem Grundgesetz ist es durch Artikel 14 sogar als Grundrecht gewährleistet, und zwar nach beiden Seiten. Als Testierfreiheit umfasst es das Recht der Menschen, das ihnen gehörende Vermögen an den zu vererben, an den sie es vererben wollen. Zugleich schützt es das Recht des Erben, die vererbten Gegenstände zu erlangen. Näher ausgestaltet ist das Erbrecht im bürgerlichen Gesetzbuch. Die Ausgestaltungen unterscheiden sich nach Zeit und Ort, aber das Institut als solches hat es seit Jahrtausenden in allen Ländern der Erde gegeben. Im europäischen Feudalismus hatte es eine gesteigerte Bedeutung, weil nicht nur Eigentums-, sondern zugleich Herrschaftsfragen mit dem Erbrecht verbunden waren. Das daraus resultierende dynastische Denken ist bis heute in Monarchien besonders prominent. England ist nicht nur eine Monarchie, sondern in England haben sich auch feudale Rechtsverhältnisse länger gehalten als auf dem Kontinent, wo die Französische Revolution und ihre Ausbreitung durch Napoleon härtere und teilweise radikale Brüche auch im Zivilrecht verursacht haben. Das Recht an Grund und Boden, das Grundeigentums- oder Immobiliarsachenrecht, lässt das besonders deutlich erkennen. Im Mittelalter wurde Land regelmäßig an einen Vasallen, also einen von dem Herrscher abhängigen, einschließlich seiner Erben überlassen. Aus dem feudalen Gefolgschaftsrecht haben sich Sonderregelungen für die Vererbung von Land herausgebildet, die in England bis 1926 in Kraft waren. Erst seit diesem Zeitpunkt gelten für die Vererbung von Land dieselben Grundsätze wie für bewegliche Gegenstände das Mobiliarsachenrecht. Nach dem Common Law richtete sich die Erbfolge im 19. Jahrhundert nach der Abstammung vom Erblasser mit dem Vorrang von Kindern vor anderen Verwandten und von Männern vor Frauen. Diese konnten Grundeigentum nur dann erben, wenn sie die einzigen direkten Nachkommen des Erblassers waren. Innerhalb der männlichen Kinder ist der erstgeborene Erbe. Das nennt man Primogenitur. Aber es gab bis ins 20. Jahrhundert hinein lokale Gewohnheiten, die insoweit eine andere Regelung trafen, zum Beispiel Teilung des Erbes unter den Söhnen oder auch die Erbschaft des Letztgeborenen, Ultimogenitur. Laura Fairley würde als einziges Kind ihres Vaters in Ermangelung männlicher Nachkommen das Grundeigentum von Haus Limeridge erben, aber nur in der Form der lebenslangen Nutzließung und ohne Verfügungsbefugnis. Hieran konnte eine Heirat mit Sir Percival nichts ändern. Allenfalls würde dieser, wenn Laura vor ihm stürbe, Nutznießer des Grundeigentums bis zu seinem Tod. Dies war ein besonderes Privileg im englischen Recht, das man deshalb by the courtesy of England nannte und das sogar erst 1997 endgültig abgeschafft wurde. Sir Percival wäre aber nie Grundeigentümer von Haus Limeridge geworden. Nach seinem Tod wäre das Grundeigentum an den nächsten Blutsverwandten von Frederick Fairley gefallen. Das war dann möglicherweise sogar ein weiter entfernter Neffe oder Großneffe. Der Streitpunkt im Roman war die Verfügungsbefugnis über das sonstige von Laura bei Volljährigkeit zu erbende Vermögen. An dieser Stelle kommt das damals geltende englische Ehegüterrecht ins Spiel, das man nicht anders als mittelalterlich nennen kann. Danach wurden Mann und Frau, Achtung, durch die Heirat eine Person, Zitat, zwei Seelen in einem Fleisch. Diese Person war, wie man sagte, haha, aus praktischen Gründen, der Mann. So schrieb Sir William Blackstone in seinen berühmten Commentaries on the Laws of England, dass, ich zitiere, die rechtliche Existenz einer Frau während der Ehe aufgehoben oder zumindest in diejenige des Ehemannes inkorporiert und befestigt ist. Ja, so war das damals. Die Rechtsfolgen waren, dass die Frau keine rechtlich garantierte Verfügungsbefugnis über ihr eigenes bewegliches Vermögen besaß, keine Verträge selbst abschließen konnte und keinen Rechtsschutz ohne oder gegen ihren Mann besaß. Ideologisch verbrämt wurde diese völlige Entrechtung damit, dass die Frau in der Ehe den Schutz des Mannes genösse. So kam auch der Ehestand zum Namen Couverture, also aus dem Französischen übernommen Deckung oder Decke. Erst Ende des 20. Jahrhunderts distanzierten sich englische Gerichte von der Doktrin der einen Person. Dieses Common Law geriet schon ins Wanken, als im Zuge der industriellen Revolution die bürgerliche Mittelklasse zu Wohlstand kam und die Frauen Selbstverwirklichung und Gleichberechtigung forderten. Aus ihren Reihen kam der Vorwurf, dass die Eheschließung für die Frauen den bürgerlichen Tod bedeutete. Durch den Married Women's Property Act von 1870, also nach unserem Roman, wurden die Rechte der Frauen in der Ehe erweitert und 1882 wurden die verheirateten Frauen den Ledigen fast vollständig gleichgestellt, sodass sie auch in der Ehe die alleinigen Herrinnen über ihr Vermögen waren. In Abwandlung eines Goethe-Zitats könnte man über den Roman sagen, zum Erbe drängt, am Erbe hängt, doch alles, ach, wir Armen. Goethe hatte das mit Gold statt Erbe gedichtet. Sir Percival will Laura Fairley um ihres Erbes willen heiraten. Wegen seiner Schulden versucht er, die alleinige Verfügungsbefugnis über das ererbte Geld seiner Ehefrau zu erlangen und schreckt vor Entführung und Freiheitsberaubung nicht zurück. Auch sein Geheimnis, das die Frau in Weiß ins Spiel bringt und sein Handel entscheidend bestimmt, hängt mit dem Erben zusammen. Nur durch die Fälschung des Heiratsregisters konnte er Erbe der Ländereien, des Schlosses und des Titels seines Vaters werden. Aber nicht nur auf Seiten der Bösen geht es in der Frau in Weiß ums Erben. Die Guten sind auch weitgehend davon abhängig. Sowohl für Laura Fairley als auch für Marion Halcombe bildet die Erbschaft die unverzichtbare Lebensgrundlage. Beide können wirtschaftlich nicht auf eigenen Beinen stehen. Die ganze Ermittlungsarbeit, Walter Hartwrights, hat das Ziel, Laura Fairley wieder in ihre Erbschaft einzusetzen. Dass er selbst dann auch davon profitiert, ist nur die Folge der Wiedergewinnung ihrer Stellung als Erbin. Diese Finalität zeigt sich auch in dem Schlusssatz mit der stolzen Präsentation des Sohnes als Erbe von Limeridge. Erbrechtsfragen waren bis in die jüngste Vergangenheit zwingend mit Eherechtsfragen verbunden. Denn Erben sollten nach der allgemeinen Vorstellung nur aus Ehen entstehen. Auch insofern liefert der Roman schönes Anschauungsmaterial. Das Erbrecht legte die Erbfolge im Fall der Eheschließung fest. Und der Ehevertrag sollte der Ehefrau den eigenständigen Genuss ihres Erbes erhalten. Dieser Genuss umfasste bezeichnenderweise besonders testamentarische Regelungen darüber zu treffen, an wen die Frau ihr Erbe weitervererben wollte. Auch die Rigidität des Eherechts mit der vollständigen güterrechtlichen Kontrolle des Ehemanns über die Ehefrau hing mit dem Erbrecht zusammen. Die Abhängigkeit sollte nämlich Seitensprünge der Frau verhindern, durch die falsche Erben, also nicht die Söhne ihrer Väter, hervorgebracht werden konnten. Welche Aussagen zum Erbrecht und zum Eherecht lassen sich nun dem Roman Die Frau in Weiß entnehmen? Zunächst einmal ist an vielen Stellen ein sozialkritischer Unterton nicht zu überhören. Schon in der Präambel erscheint die Justiz in keinem guten Licht. Ihr wird nämlich recht unverblümt Korruption vorgeworfen. Mehrfach wird die Wirksamkeit der Gesetze und der Polizeiarbeit bezweifelt. Und die Aufdeckung der Straftaten gelingt ja allein durch die Entschlossenheit eines privaten Mannes. Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Mann ein in bescheidenen Verhältnissen von der eigenen Arbeit lebender Bürgerlicher ist, während die beiden großen Schurken Adlige sind. Außer Sir Percival, sein Freund, dessen Geschichte ich hier jetzt nicht mit eingebracht habe. Am konkretesten ist die Kritik von Collins am Eherecht. Welche unerträglichen rechtlichen Folgen die Heirat für eine Frau hatte, wird nachdrücklich aufgezeigt. Sie wird wie ein unmündiges Kind behandelt und erleidet den bürgerlichen Tod. Wie willkürlich diese Gesetze sind, wird zusätzlich auf indirektem Weg deutlich gemacht. So ist Marion Halcombe an Intelligenz und Willensstärke den meisten Männern überlegen. Umgekehrt sind die Männer im Roman teilweise mit Zügen versehen, die zu jener Zeit als unmännlich galten. Für den Autor Collins stand fest, die Doktrin des Couverture ist in höchstem Maße ungerecht und muss dringend abgeschafft werden. Daher hat man in Wilkie Collins einen Vorkämpfer für die Rechte der Frau gesehen. Aber das geht nur an, wenn man diese Begriffe insbesondere den Begriff des Feministen nicht im heutigen Sinn versteht und auch nicht die Begrenztheit des sozialkritischen Anliegens von Collins übersieht. Denn den genannten kritischen Aspekten stehen Zielführung und Schluss des Romans doch klar entgegen. In ihnen kommt eindeutig konservatives Gedankengut über aristokratisches Eigentums- und Erbrecht mit männlicher Primogenitur sowie über die bürgerliche Ehe zum Ausdruck. Darauf deutet auch der Eingangssatz des Romans hin. Was die Geduld einer Frau zu ertragen und die Entschlossenheit eines Mannes zu erreichen vermag, davon handelt diese Geschichte. Jedenfalls übertreiben Literaturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn sie Wilkie Collins im Hinblick darauf, dass er Marion Halcombe eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung des Verbrechens einräumt, als einen radikalen Feministen bezeichnen. Oder wenn sie in seiner negativen Zeichnung von Adligen ein demokratisches Element erkennen wollen. Vielmehr war Wilkie Collins ein aufgeklärter Konservativer, dem es um die Erhaltung einer nach überkommenen und bewährten Prinzipien geordneten Rechts- und Gesellschaftsordnung ging. Gerade um diesen Zustand zu sichern, musste aber auch reformiert werden. Das heißt, offensichtliche Fehlentwicklungen bzw. bereichsspezifische Ungerechtigkeiten mussten beseitigt werden. Solche waren für ihn, auf einen kurzen Nenner gebracht, im Eherecht, aber nicht im Erbrecht aufgetreten. In gleicher Weise zwiespältig fallen auch seine Stellungnahmen zu anderen gesellschaftlichen und politischen Problemen aus. Der Einfluss von Macht und Geld auf die Justiz wird gerade mal angerissen, aber in keiner Weise näher ausgeführt und im Übrigen als unvermeidlich bezeichnet. Auf die europäischen Revolutionen des Jahres 1848 wird angespielt und man ahnt da eine gewisse Sympathie auf Seiten des Autors. Aber die Furcht vor gewaltsamer Revolution überwiegt dann doch. Wilkie Collins ging es beim Schreiben um ein realistisches Porträt seiner Zeit und um schriftstellerischen Erfolg. Beides erklärt seine Zwiespältigkeit. Im England seiner Zeit existierten, wie fast in jeder Gesellschaft, beharrende und fortschrittliche Kräfte. Da der Autor möglichst viele Leser ansprechen wollte, war er sowohl kritisch als auch affirmativ, bediente und kritisierte Zeitströmungen. Der Erfolg seines Romans beruhte darauf, dass er der damaligen Gesellschaft den Spiegel vorhielt, wo sie sich in ihrer Gesamtheit auch sehen konnte. Und in diesem Spiegel war das Erbrecht ein tragendes Element. In der nächsten Folge, die am ersten Weihnachtsfeiertag erscheint, will ich in Anlehnung an das Datum die im christlichen Glauben geschriebene Novelle Der Pfarrer von Valby präsentieren, in der es um einen Justizirrtum geht. Der dänische Dichter Sten Stensen Blicher hat sie 1833 veröffentlicht und sie gilt als wichtigster dänischer Beitrag zum Thema Recht und Literatur.